ich sollte eigentlich schon längst verdummt sein, wenn ich meinen Eltern und Lehrern glauben sollte. Ich habe Computerspiele gespielt, Fernsehen sollte mich verdummen, Handys sollten mich verdummen, das Internet sollte mich verdummen, Ballerspiele sollten mich verdummen, Smartphones sollten mich verdummen. So, die Generation, die eigentlich verdummt sein sollte, das sind jetzt die jungen Typen, die jetzt KI nach ihren Vorbildern bauen. Ja, also KI führt dazu, dass sich unser Denken verändert. Es liegt an uns dann zu sagen, okay, so setzen wir das für was Sinnvolles ein oder kloppe ich halt meine Hausaufgaben da rein. Ja gut, dann komme ich dumm von der Schule.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
In der heutigen Folge geht es nicht um ein spezielles Business-Thema, wie ja manchmal oder so oft, sondern um, ich sag mal, das Wichtigste darüberliegende, nämlich unser Gehirn, unser Denken, wie wir uns, naja, bestmöglich anstellen dabei, das zu nutzen, was über unseren Schultern da so schlummert. Mein heutiger Gast gilt als einer der Mr. Gehirn sozusagen in Deutschland, hat viele großartige Bücher geschrieben, die ich auch alle schon gelesen und rezensiert habe, immer wieder in den letzten Jahren. Hirnrissig hießen sie, Irren ist nützlich und so weiter. Jetzt ist gerade sein neues erschienen, Ende September, und es heißt Besser denken. Naja, da gucken wir doch mal, was auch in der Forschung sich getan hat, was es Neues gibt und was das für Business-Alltag bedeutet. Hallo Herr Beck, ich grüße Sie.
Ja, hallo, freut mich sehr.
Wir haben in den letzten 10, 12 Jahren immer mal wieder gesprochen über Ihre Bücher, über das, was Gehirn sozusagen das Denken ausmacht. 2014, 15 gab es eine große Welle an Büchern wie Ihren. Sie waren so ein bisschen Vorreiter mit Hirnrissig, glaube ich, damals, ne?
Genau.
Da die Frage vielleicht so zum Einstieg, was hat sich denn getan so in den letzten 10 Jahren? Bei Ihnen klingt das auch im Buch ein bisschen danach. Es gibt ja schon Fortschritte in der Forschung, oder?
Ja, natürlich, vor allem was jetzt solche, ich sag mal so Alltagsphänomene angeht, also ein bisschen raus aus dem Labor. Die Forschung geht schon ein bisschen mehr in die Richtung, was bedeutet das jetzt konkret für unser Leben? Es werden durchaus auch mehr Studien durchgeführt, die jetzt, sagen wir mal, in echten Lebenssituationen stattfinden, um zu schauen, was macht menschliches Denken tatsächlich auch jetzt konkret für uns aus? Also es bringt ja nicht nur, was eine Hirnregion zu kennen, sondern man sollte auch wissen, was bedeutet das dann. Da muss man sagen, da ist die Studienlage oder die Experimente in den letzten Jahren sind da doch deutlich näher ans Leben gerückt.
Ich habe eben in der Antwort schon gesagt, Besser denken heißt Ihr neues Buch. Was läuft denn schief beim Denken? Ganz oft mal ganz platt gefragt zum Einstieg.
Ja, bei den allermeisten Problemen stehen wir uns selbst im Weg. Wir delegieren zum Beispiel die Verantwortung nach außen und sehen eigentlich gar nicht, dass wir selber das Problem sind. Also Beispiel Smartphone. Wir regen uns darüber auf, das Smartphone zu ablenken, ja, dass sie uns ständig unterbrechen. 9 von 10 Smartphone-Nutzungen gehen vom Nutzer aus. Es ist nicht so, dass das Handy uns rausklingelt, sondern in allermeisten Fällen greifen wir schon selber aktiv dazu. Ähnliches, wenn man jetzt neue Technologien einsetzt, KI oder Suchmaschinen oder sowas. Wir beschweren uns darüber, dass wir dann dümmer werden oder uns das Denken abgenommen wird. Nein, wir selber sind es, die Aufgaben woanders hin verlagern und uns dann schließlich darüber beschweren, dass wir einige Sachen dann dadurch verlernen beispielsweise. Bei den allermeisten Denkschwierigkeiten in unserem Alltag stellt man fest, man sollte wirklich auf sich selber schauen und gucken, macht man sich selber das Leben nicht manchmal ein bisschen schwerer, als es sein müsste.
Haben Sie ein konkretes Beispiel? Ja, das Kapitel heißt ja auch konzentrieren, den Fokus suchen. Was steht da drin?
Ja, wir leben ja in einer Zeit, in der wir quasi von Informationen zugeschüttet werden. Ja, das zum ersten Mal haben wir als Menschheit das Problem, dass wir zu viele Informationen verarbeiten müssen. Und wie so ein Kind, was jetzt in den Schokoladenladen geschickt wird und ohne Aufpasser da rumlaufen darf, laufen wir jetzt durch eine Welt, in der wir quasi gar nicht mehr wissen, wo sollen wir genau hinschauen, weil wir so viele Sachen verarbeiten müssen. Und drei Probleme gibt es dabei. Das erste, all das, was wir tun, hat keine Grenzen mehr. Also wenn man jetzt auf Social Media geht, online geht, es gibt kein letztes Video, was du anschaust. Es gibt keinen letzten Post, den du durchliest. Es geht immer weiter. Das führt dazu, dass Menschen niemals zufrieden sind mit dem, was sie tun. Da ist es ganz wichtig, eine Fähigkeit, die wir in den letzten Jahren kaum in den Mittelpunkt gestellt haben, dass wir Geräte anlassbezogen nutzen. Also alle Dinge, die wir sonst haben, nutzen wir mit einem ganz konkreten Zweck. Also ein Buch lesen wir und dann ist es irgendwann zu Ende. Ja, selbst ein Navigationsgerät, gibst du was ein und dann ist es irgendwann zu Ende. Oder bei Wikipedia, da suchst du ganz konkret mit einer Absicht. Du wirst ja nicht süchtig nach Wikipedia oder nach einem Navigationsgerät. Du sagst ja nicht irgendwann, ich muss mal wieder was ins Navi eingeben, ja, sondern es ist immer anlassbezogen. Sobald es anlassbezogen ist, hat man die Kontrolle darüber. Das müssen wir tun. Das Zweite ist, dass diese Geräte quasi überall dabei sind. Also ich habe auch Computerspiele gespielt in den 90ern, aber da war ich fertig und dann habe ich einen Raum zugemacht und dann war mein Gehirn wieder frisch. So, und jetzt habe ich ein Gerät immer dabei. Natürlich verliere ich dann den Fokus, weil das Gerät quasi permanent mich auffordert, es zu benutzen. Ich brauche also Zeiten oder Räume, in denen ich das Gerät nicht benutze. Faustregel vor dem Zähneputzen morgens und nach dem Zähneputzen abends keine Geräte. Und zumindest ein oder zwei Räume zu Hause haben, wo man sie nicht benutzt. Und das Dritte wäre zu sagen, okay, diese allen Medien, die wir jetzt haben, soziale Medien, muss ich sagen, haben eigentlich keine innere Struktur. Also ich schaue mir ein Video an von irgendeinem Fahrradfahrer und danach kommt beliebig ein Video von irgendeinem, der eine Pizza macht. Niemand kann mir erklären, wie das zusammenhängt. Sprich, ich muss lernen und mich auch selber dazu auffordern, diese Geräte immer zu einem bestimmten Zweck zu benutzen. Zum Beispiel, indem ich sage, ich schaue mir jetzt 10 Videos an und dann ist Schluss oder nur eine bestimmte Zeit und dann ist Schluss, weil wir ansonsten einfach in unserem Denken auch komplett zerfasern.
Ich mach mal folgende Frage nach einem Beispiel deutlich. Filme gucken. Vor zig Jahren hat man sich einen Hitchcock angeguckt, könnte man heute noch machen, weil so langsame Schnitte und so langsam erzählt ohne Musik, das könnte man heute ja kaum noch jemandem Jungen vorsetzen, sozusagen. Also ich will damit fragen, ist unser Gehirn nicht auch ein bisschen mitgewachsen mit diesen neuen Umständen und gewöhnt sich an diese unfassbare Zahl an Reizen? Wenn es so ist, zahlen wir auch einen Preis dafür.
Ja, also natürlich ist unser Erregungslevel permanent hochgepusht worden. Man kann das sehr schön bei Kinofilmen sehen, die eigentlich immer schneller geschnitten werden, die auch immer kürzer werden. Menschen werden auch sehr ungeduldig. Also man muss schnell zum Punkt kommen. Wenn du nicht innerhalb von den ersten Sekunden in einem Video was klar machst, bist du weg. Der TikTok-Algorithmus entscheidet anhand deines Daumenwischverhaltens über den Bildschirm, ob ein Video viral geht. Also das ist ja im Subsekundenbereich wird das entschieden. Und das merkt man auch, dass da Menschen im Allgemeinen Verarbeiten von Informationen oder auch in Diskussionen ungeduldig werden. Du musst schnell zum Punkt kommen. Mach die Hook ganz am Anfang. Du musst deinen Claim klar machen und erst dann können wir weiterreden. Viele Studien zeigen, dass Menschen tatsächlich durch diese, ja, sagen wir mal, entgrenzte Nutzung von modernen Medien, die auch immer schneller werden und das Erregungslevel immer weiter hochschrauben, unsere Erwartungshaltung auch hochschrauben, dadurch noch ungeduldiger werden, eigentlich noch gelangweilter werden, noch schwieriger sich konzentrieren können und eigentlich genau diese Fähigkeiten verlieren, die so wichtig sind, nämlich zu priorisieren, sich zu konzentrieren. Im Prinzip ist es so ein Teufelskreis. Ja, man ist gelangweilt oder unzufrieden, schaut sich dann ein Video an, ist daraufhin noch gelangweilter, überforderter, noch unzufriedener und so verselbstständigt sich das, dass man dann am Ende immer schwerer sich konzentrieren kann. Das ist eigentlich auch recht gut belegt. Ja.
Ein anderer typischer Gehirnfehler, Bias in Anführungszeichen, Fehler ist ja die Aufschieberitis. Oder auch ich kenne Menschen, da ist es andersrum, die planen sich einen Wolf und versuchen alles zu kontrollieren. Wie ist unser Gehirn eigentlich idealerweise gemacht in dieser Hinsicht? Und naja, kann man es auch optimal trainieren?
Nun, es gibt verschiedene Gründe, weshalb Menschen Dinge aufschieben. Ein wichtiger Grund ist, dass die Aufgabe nicht zu dem aktuellen zu den Leistungsfähigkeiten passt. Sprich, man fühlt sich im Moment überfordert und dann schieben Menschen Sachen weg. Wenn du denkst, du kannst es einfach schnell erledigen, dann ist es eher andersrum. Dann ziehen Menschen sogar Sachen vor, nennt man Präkrastinieren. Das sind die Leute, die alles sofort schnell erledigen wollen und dann sich selber oder ihr Umfeld sehr stark unter Druck setzen. Aber viel häufiger ist es natürlich so, dass man die Sachen wegschiebt, weil man fühlt sich in diesem Moment nicht fähig, das jetzt schnell zu erledigen. Und zum Zweiten, dein zukünftiges Ich kann sich jetzt nicht verteidigen dagegen, wenn du dem Sachen aufbürdest. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich muss eine schwere Aufgabe machen in einer Woche, dann sagst du, puh, ja gut, eine Woche, das schaffe ich vielleicht nicht so. Aber wenn ich sage, in einem Jahr und einer Woche, wirst du sagen, ja, das kriege ich hin. So, dein zukünftiges Ich soll sich mal drum kümmern. Dann wartest du ein Jahr und dann ist wieder eine Woche, bis die Deadline da ist. Ganz wichtig hier, dass man dass man eine Kontrolle über die Aufgabe wieder gewinnt, indem man sie entweder zerteilt in kleinere Aufgaben oder sich so eine Deadline setzt, die nicht zu weit in der Zukunft ist und auch nicht zu nah an der Gegenwart. Und dass man versucht, diese große Aufgabe in Teilaufgaben zu zerlegen, in kleinere Aufgaben, mit einer, sagen wir mal, sportlichen, aber nicht zu überfordernden Deadline. Das ist eigentlich sehr wichtig, weil ansonsten ein großes Rad schwingst du am Anfang nur schwer. Ja, du musst es versuchen, in kleinen Etappen zu zerlegen, ja.
Wir Menschen haben ja diesen Negativity-Bias aus prähistorischer Vorzeit. Negative Dinge nehmen wir bewusster wahr als positive, merken sie uns womöglich auch besser. Sie haben ein Kapitel kritisch denken, das ganze Thema Misstrauen gehört für mich fast schon auch dazu. Was steht in dieser Passage bei Ihnen im Buch drin?
Nun, wir haben eine Problematik in der heutigen Zeit, und das ist tatsächlich, dass Menschen technischen Systemen übervertrauen. Man nennt das Overconfidence-Effekt. Das ist das Phänomen, dass Menschen technischen Systemen blind hinterherlaufen. Man fährt zum Beispiel seinem Navigationsgerät völlig kritiklos hinterher. Und irgendwann ist man von dieser Technik, ich will nicht sagen abhängig, aber schon so an sie gebunden, dass es uns immer schwerer fällt, selbstständig zu denken. Also wer kann heute noch eine Karte lesen? Ja, also eine Karte zu Norden und sich dann zu orientieren, fällt einigen Menschen super schwer, weil wir eben durch GPS-Geräte anderes gewöhnt sind. Man stellt fest, dass sich Menschen an ihre Urlaube schlechter erinnern, wenn sie viele Fotos davon machen, weil sie einfach diese Erinnerungsfunktion an ihren Fotoapparat auslagern und dann später schlechter in der Lage sind, selbstständig über den Urlaub nachzudenken. Menschen erinnern sich schlechter an Sachen, wenn sie wissen, man kann sie googeln. Menschen denken auch weniger nach, wenn sie wissen, dass man das mit künstlicher Intelligenz erledigen kann. Und ganz wichtig an dieser Stelle ist auch hier zu sagen, was sind die Tätigkeiten, die ich wirklich selbstständig bearbeiten kann und wo sind die Dinge, der mir eine Technologie-Hilfestellung geben kann. Und dass man bei allen Dingen, die eine Technik einem ausgibt, immer noch mal, ich will nicht sagen, skeptisch ist, sondern kritisch ist. Das heißt, nicht einfach sich dieser Technik unterwirft, sondern auch bei den Dingen wirklich kritisch nachfragt. Wir werden das sehen, dass das in Zukunft sehr viel schlimmer wird, was den Content online angeht, weil ich mir mit KI in Zukunft unfassbar vielen Content in jeder Art erstellen kann. Videos, Bilder, Musik, Texte, was auch immer. Dass Menschen dann wirklich kritisch hinterfragen müssen, ist das plausibel oder nicht? Weil ich sehe die Gefahr, dass eine Gesellschaft dadurch kollabieren kann und menschliches Denken auch, dass wir zu unkritisch die Sachen einfach in uns reinfressen.
Und da gibt es ja auch auf der anderen Seite die besten Psychologen, die diese Apps entwickeln und süchtig machen wollen, ein Stück weit auch, damit wir lange dranbleiben. Sie investieren viele Milliarden. Das wird ein entscheidendes Wettrüsten im Kopf sozusagen sein. Was ja auch noch sehr spannend ist, auch eines Ihrer Hauptthemen, wie lernen wir optimal? Wie behalten wir Dinge? Und da stellt sich im Moment ja fast auch schon die Frage, was sollte unser Gehirn sich eigentlich merken, weil es der KI-Agent im Zweifel ausgelagert ja auch noch viel zuliefert. Wie sind da Ihre Erkenntnisse?
Ja, ich musste in der Schule noch Gedichte auswendig lernen, weil das große Problem war, dass man an Informationen kommen muss und sie behalten muss. Und das ist völlig korrekt in dieser Zeit. Also wenn man in den 90ern schaut, ist es wichtig gewesen, dass man sich viele Sachen merken kann. So, ich sage nicht, dass das jetzt unwichtig wäre. Einige Basics muss man können. Aber meine Nichte ist 4. Ich erwarte, dass sie in 10 Jahren lernt, wie sie Informationen priorisiert, wie sie entscheidet, was ist wichtig, was ist unwichtig, wie sie klug vergisst. Also wir haben immer noch den Eindruck, wir müssen viel in uns reinschaufeln, um viel zu verstehen. Das ist falsch. Die große Kunst in Zukunft wird sein, den unwichtigen Schrott zu vergessen, um dadurch überhaupt die Möglichkeit zu haben, uns auf das Wichtige zu konzentrieren. Wenn wir Dinge verstehen wollen, Zusammenhänge verstehen wollen, Probleme neuartig lösen wollen, Grenzen verschieben wollen, Regeln brechen und neue, bessere aufstellen wollen, dann geht es vielmehr darum, tatsächlich zu verstehen, wie hängen Dinge zusammen ursächlich, also was ist Ursache, was ist Wirkung, was ist konzeptionell hinter den Sachverhalten, wie kann ich es auf ein Verständnislevel abstrahieren, um das große Ganze zu sehen, statt die kleinen Details. Und Ich denke, das wird in Zukunft gerade in der Bildung sehr viel wichtiger werden. Es wird in Zukunft nicht darum gehen, dass ich Wissen von A nach B schaufel und jungen Menschen ins Gehirn reinsetze, sondern man muss anhand von Fallbeispielen, von Praxisaufgaben, anhand von konkreten ungelösten Problemen beispielsweise auch sein Denken trainieren. So wie in einem Fitnessstudio, ja. Da gebe ich auch Geld für Sachen aus, die ich in Wirklichkeit nie brauche. Also Menschen gehen in ein Fitnessstudio und geben Geld dafür aus, dass sie Gewichte von A nach B schubsen. Das werden sie im wirklichen Leben niemals machen. So in der Schule erwarte ich das auch. In der Schule erwarte ich, dass man die grundlegenden Denkfähigkeiten trainiert, die wirklich fundamental für alle Aufgaben in unserem Leben sind. Es geht in der Schule nicht darum, dass ich am Ende meine Steuererklärung machen kann oder einen Mietvertrag ausfüllen kann. Das ist nicht der Sinn von Bildung. Der Sinn von Bildung ist, dass Menschen denken können. Und die Grundlage dafür schaffe ich, indem ich wie in einem Trainingscamp, wie in einem Fitnessstudio, wo ich auch Übungen mache, die ich eigentlich nicht brauche, aber ich muss dort den Leuten beibringen, abstrakt Probleme zu erfassen, ursächlich zu durchdringen, neuartig zu bearbeiten, um dadurch grundlegend in der Lage zu sein, mich in einer sich verändernden Welt zurechtzufinden. Und das sind Fähigkeiten, die in Zukunft sehr wahrscheinlich entscheiden werden, ob eine Gesellschaft erfolgreich ist oder nicht.
Sehen Sie, meine Tochter ist auch hier, genau wie Ihre Nichte. Und dieses Statement werde ich mir noch oft anhören, glaube ich. Jetzt gerade auch bei der Schulentscheidung, wo man das dann so macht. Ganz spannend. Das passt auch zu einem anderen Kapitel bei Ihnen, das Resistenz heißt, also den Umgang mit Druck, der nimmt ja zu. Wir sehen auch Führungskräfte, dass da wahnsinnig viel mit denen passiert, von allen Seiten, oben, unten, links, rechts. Was kann unser Gehirn dazu beitragen oder wie können wir es resistenter machen? Sozusagen.
Genau, also wenn es darum geht, widerstandsfähig zu sein in einer konkreten Situation, also jetzt nicht unter Druck zu kollabieren, dann ist ein häufiges Problem, dass man nennt das Übererregungsfalle. Also man ist so unter Stress, dass man dann gar nicht mehr in der Lage ist, die einzelnen Aufgaben konkret zu bearbeiten, weil es Stress wirkt so wie so ein Kontrastregler im Kopf. Ja. Er schärft quasi die Fähigkeit, sich auf etwas zu fokussieren. Und wenn das zu viel ist, dann kollabieren wir. Das sieht man ganz häufig bei Menschen, die jetzt in einer Situation sind, in der sie meinen, sie müssen jetzt nochmal extra Leistung bringen. Also wenn Menschen befördert werden oder wenn Menschen in eine wichtige Situation kommen, dann meinen sie, oh, jetzt muss ich nochmal extra Gas geben. Was dazu führt, dass sie so sehr verkrampfen, in diesem Stress so übererregt sind mental, dass sie gar nicht mehr ihre normale Leistung bringen. Und da wäre es besser zu sagen, wenn du in eine Situation kommst, die neu ist, wo von dir viel verlangt wird, besinn dich auf das, was du vorher gemacht hast, sonst wärst du gar nicht in diese Situation gekommen. Also du bist schon dort, weil du gut bist. Spiel dein Game einfach durch, verlass dich auf das, was du gut kannst. Zum Zweiten, was viele Menschen in Drucksituationen falsch machen, ist, sie konzentrieren sich auf die Drucksituation. Dadurch gewinnt die Drucksituation Macht über einen selber. Sie kontrolliert einen und nicht andersrum. Man muss lernen, diese Drucksituation umzudeuten. Also schwitzige Hände oder Pulsschlag, das umzudeuten. Du bist nervös in der kritischen Situation, gut so. Dafür bist du ausgebildet, dafür bist du trainiert. Es ist ein Zeichen von Stärke, wenn du in diesem Moment nervös bist. Wie willst du erfolgreich sein, wenn du cool bist? Geht nicht. Kein cooler Mensch kann wirklich in einer harten Situation performen. Es geht darum, dass man in diesem Moment produktiv angespannt ist, positiv nervös ist. Man weiß das von vielen Spitzensportlern, die in solchen Situationen den Moment umdeuten. Ja, die sagen, okay, ich bin in einem Moment, wo von mir viel verlangt wird und ich fühle mich nervös, aber das ist das Zeichen von Stärke in diesem Moment, dass man lernt, in dieser Situation nicht zu kollabieren, sondern sich wirklich auf sich selber zu besinnen in diesem Moment.
Das Gehirn ist ja auch ein Stromsparapparat, das manchmal evolutionär bedingt den Weg des geringsten Widerstandes geht. Deswegen bilden wir Gewohnheiten aus, Dinge, die wir automatisch tun, sonst würden wir blöde werden wahrscheinlich. Aber wie gehen wir optimal und möglichst bewusst damit um? Heißt ja auf Deutsch auch schlechte Gewohnheiten im Zweifel uns abzugewöhnen, oder?
Ja, das wird leider nicht möglich sein. Man kann sich keine Gewohnheit abgewöhnen. Das ist neurowissenschaftlich unmöglich. Was einfach daran liegt, weil Gewohnheiten in Regionen verarbeitet werden im Gehirn, die für das Bewusstsein gar nicht zugänglich sind. Man kann sich noch so viel vornehmen, eine Gewohnheit nicht mehr zu haben. Es wird nicht funktionieren. Das Einzige, was man machen kann, man kann sie mit einer anderen Gewohnheit überschreiben. Und man darf nicht vergessen, es ist meiner Meinung nach das größte Geschäftsmodell der Welt. Im Moment sind Gewohnheiten. Die Tabakindustrie baut auf einer Gewohnheit auf, nicht auf einer Sucht. Also die Nikotinsucht ist vergleichsweise schwach. Nach 10, 14 Tagen ohne Zigaretten ist man nicht mehr biochemisch süchtig nach Nikotin. Aber die Gewohnheiten bleiben. Die ganzen Social-Media-Nutzung, Smartphone-Nutzung, das sind alles Gewohnheiten. Und was man sich klar machen muss, Gewohnheiten funktionieren nach einem Prinzip. Ich habe einen Schlüsselreiz, einen Moment, in dem ich jetzt in eine S-Bahn steige oder was weiß ich, abends nach dem Abendessen oder morgens nach dem Aufstehen. Ich habe einen Schlüsselreiz und diesen beantworte ich mit einer Routine, einem Automatismus. Ich greife zum Smartphone, ich zünde eine Zigarette an, ich esse Kekse, was auch immer. Und jetzt muss ich mir vorher vornehmen, was mache ich, wenn dieser Schlüsselreiz kommt? Also was ist mein Ausweichmanöver? Und so kann ich eine alte Gewohnheit überschreiben, indem ich mir vorher vornehme, dass ich in konkreten Schlüsselreizmomenten mir eine vorbereitete Alternativroute dann abspule, anstatt mich quasi passiv diesem Moment zu ergeben, weil dann wird man nie in der Lage sein, eine Gewohnheit loszuwerden.
Zum Abschluss vielleicht noch die ganz platte Frage. Hat uns die Digitalisierung eigentlich dümmer gemacht oder erwarten Sie das jetzt auch von der KI, dass sie uns in dem Sinne dümmer macht?
Ich habe neulich in einem Aufsatz gelesen, warum soll ich denken, wenn ich nur bezahlen kann? Das ist das Geschäftsmodell von ChatGPT. Das kann ich über jede zweite Bürotür hier in Frankfurt kloppen. Leute, die 20 Euro im Monat dafür ausgeben, dass sie weniger denken. So, dieser Satz ist von Immanuel Kant und über 250 Jahre alt, indem er sich darüber beklagt, dass Menschen ihr Gehirn nicht mehr benutzen, weil sie es an Technik auslagern. So, nun muss man sagen, das ist nicht neu. Wahrscheinlich seit 20.000 Jahren verändern Menschen die Art, wie sie ihr Gehirn benutzen. Ich kann heute auch kein Pferd mehr aufzäumen oder Rechenschieber bedienen oder Logarithmentafeln rechnen. Brauche ich aber auch nicht, weil ich muss ganz andere Dinge können. Genauso ist es mit dieser Technik. Ob das KI ist oder ob das Suchmaschinen sind oder ob das jetzt allgemein Gadgets sind, die mir irgendwas abnehmen sollen, es wird dazu führen, dass ich einige Denktechniken von früher nicht mehr brauche und es wird immer dazu führen, dass ich neue Fähigkeiten brauche. Ich sehe es kritisch, dass Menschen jetzt tatsächlich die Sehnsucht fast haben, komplett alles an KI auszulagern oder gar nicht mehr zu denken. Ja. Weil dann mache ich mich manipulierbar und abhängig von dieser Technik. Aber es könnte auch einen Weg geben, wo man sagt, okay, ich kann diese Technik anlassbezogen konkret für Aufgaben einsetzen. Es ist der Katalysator für mein Denken. Ich werde dadurch besser in dem, was ich tue, indem ich es eben nicht gedankenlos alles da reinkloppe, sondern wirklich mir überlege, wofür setze ich das ein. Und dann kann es das Denken auch verbessern. Und das ist auch eine Erkenntnis, die wir aus den letzten Tausenden von Jahren gewonnen haben. Noch nie haben Menschen neue Technik eingesetzt, um letztendlich weniger zu denken, sondern um mehr zu denken. Also wenn ich mir Sachen aufschreiben kann, dann kann ich mehr denken als vorher. Die Philosophen in der Antike haben sich beklagt, dass die Schrift das Denken abnimmt. Ja, natürlich tut sie das, aber sie führt auch dazu, dass man mehr denken kann. Und ich sollte eigentlich schon längst verdummt sein, wenn ich meinen Eltern und Lehrern glauben sollte. Ich habe Computerspiele gespielt, Fernsehen sollte mich verdummen, Handys sollten mich verdummen, das Internet sollte mich verdummen, Ballerspiele sollten mich verdummen, Smartphones sollten mich verdummen. So, die Generation, die eigentlich verdummt sein sollte, das sind jetzt die jungen Typen, die jetzt KI nach ihren Vorbildern bauen. Also man sieht diese Ambivalenz. Ja, also KI führt dazu, dass sich unser Denken verändert. Es liegt an uns dann zu sagen, okay, so setzen wir das für was Sinnvolles ein oder kloppe ich halt meine Hausaufgaben da rein. Ja gut, dann komme ich dumm von der Schule. Da brauche ich nicht studiert haben. Dann, das ist logisch. Aber ich sehe auch einen Weg, wo man tatsächlich diese Technik produktiv einsetzt, um dann in Bin ich sicher, dass die Menschen in 50 oder 100 Jahren dann sich fragen, wie konnten wir eigentlich nur so langsam in den 20ern da vor uns hinleben, weil die Welt sich weiter beschleunigt hat und die Probleme sich vervielfältigt haben und die Lösungen auch. Also das ist menschlicher Fortschritt und dafür sollten wir, wie gesagt, bei uns ansetzen. Nicht die Technik dafür verantwortlich machen, dass wir weniger denken. Das wären schon wir selber, ja.
Ganz zum Abschluss vielleicht noch die Frage. Elon Musk hat den Chip im Hirn sozusagen vorzubauen. Wenn ich Ray Kurzweils Bücher lese, der ja jahrzehntelang Vordenker war, der erstaunlich oft Recht behalten hat, fabuliert ja auch mit einer fast konkreten Jahreszahl, wann wir KI und Gehirn verschmelzen werden. Hätten Sie da Bock drauf, das zu machen?
Also erstmal, das ist so sinnvoll, wie wenn Sie ein Stromkabel an einen Baum stecken und hoffen, dass aus Photosynthese Strom rauskommt. Das ist genauso Quatsch, wird nicht passieren. Können Sie vergessen. Sie können vergessen, einen Chip ins Gehirn zu pflanzen, um daraus irgendwas in das Gehirn reinzuladen dadurch. Selbst das Auslesen, dass Sie, es ist prinzipiell unmöglich, was einfach daran liegt, weil Ihre Gedanken, wenn Sie an einen Apfel denken, sind ganz andere, als wenn ich an einen Apfel denke. Es gibt nicht den Apfel, den Sie irgendwo hinladen können, ja, sondern Ihr Gehirn, Ihre Nervenzellen, Ihre Verbindungen sind ganz andere als meine. Das heißt, wir können darüber gar nicht irgendwie was rein- und rausladen. Natürlich wird man damit Geräte steuern können und man wird damit einen Cursor steuern oder vielleicht auch, wenn man das Gerät trainiert, dann auch Sachen da rein diktieren können, das schon. Aber wir sollten keine Angst haben, dass wir mit dieser Technik auf absehbare Zeit, auch prinzipiell nicht, nein, dass wir damit irgendwas was auslesen können. Ich sage auch ganz ehrlich, ich hätte wenig Lust darauf, weil ich weiß, das Gehirn ist so ausbalanciert. Es ist eigentlich so wunderschön. Also ich kann mich konzentrieren und abschweifen. Ich kann mich auf etwas freuen und ich kann gleichzeitig auch Abstand davon gewinnen. Also es ist alles in einer Balance. Und das jetzt in eine Richtung zu überdrehen, indem ich jetzt mit einer Technik beispielsweise die Konzentrationsfähigkeit super pushe, dann zahle ich den Preis, dass ich dann weniger abschweife und kreativ sein kann. Also ich finde, die Konzeptionierung unseres Denkens ist eigentlich schon sehr, sehr, sehr schön. Und es gibt genügend Möglichkeiten, besser zu denken ohne Gehirnchip.
Henning Beck, vielen, vielen Dank und ich kann allen Hörerinnen und Hörern auch nur Danke sagen. Freuen Sie sich auf dieses Buch.
Vielen Dank, sehr gefreut.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.